Von Herzen ja, Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht. Herzlich willkommen Ihnen allen hier in der Credo-Sendung zu dieser Reihe mit Pater Hubert Lenz. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind jetzt in dieser kommenden Stunde, heute zum dritten Teil in dieser Reihe. Eine Reihe, die uns in der Fastenzeit zur Erneuerung, wortwörtlich ja zur, kann man sagen, zur Auffrischung des Taufbekenntnisses in der Osternacht führen will, mit dem Fallendarer Palutiner Pater und Professor an der dortigen Philosophisch-Theologischen Hochschule, mit Pater Hubert Lenz, der uns in den vergangenen beiden Folgen ja bereits auf die besondere Bedeutung der Taufe hingewiesen hat, jenes oder dorthin geführt hat, jenes Sakrament, das bei vielen doch ein wenig im Hintergrund, in den Hintergrund geraten ist, ein wenig verschütt gegangen ist. Und ja, die Kirche ermutigt uns, sie hat nicht ohne Grund die Erneuerung, die Auffrischung des Taufbekenntnisses für ganz besondere Daten reserviert. Diese besondere Bedeutung der Taufe, der entspricht ja auf unserer Seite eben jenes Bekenntnis, dass wir zu ganz besonderen Zeiten in unserem Glaubensleben neu sprechen, so auch alljährlich in der Osternacht. Dieser Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht möchte uns einmal die Woche dahin führen, dort näher hineinführen, von Herzen ja. Pater Hubert Lenz ist uns heute wieder in Fallendar zugeschaltet. Wir freuen uns, dass er sich auch heute wieder die Zeit für die Credo-Sendung nimmt. Grüße Gott, guten Abend, Pater Lenz.
Einen schönen guten Abend.
Pater Lenz, wir freuen uns nun auf Ihre heutigen Gedanken.
Ja, ich lade vielleicht zunächst mal ein, einen kleinen Rückblick zu halten auf das Thema vom letzten Mal und ganz kurz auch vom ersten Mal. Beim ersten Mal ging es darum, dass Wasser ja viel mit Durst zu tun hat. Und ich glaube, manchmal muss man die Erfahrung von Durst machen, um zu spüren, dass einem da etwas fehlt. Und das, was da fehlt, ist ja nicht nur ein Fehlen des Körpers, sondern die Taufe mit Wasser möchte eigentlich auch ausdrücken, es gibt so ein Fehl, es gibt einen Durst, auch für die Seele, für unser Herz, für unser Inneres, da wo ich sage. Und dieses Suchen ist ja letztlich ein Suchen nach Beheimatung, nach Angenommensein, nach Bejahung. Gott, du mein Gott, dich suche ich, heißt es in einem Psalm. Und wir haben beim letzten Mal dann gehört, dass das Eintauchen ins Wasser ja so ein Stück zum Ausdruck bringt, auch der Mensch ist eigentlich in der Nähe Gottes ganz in seinem Element. Wir kennen das ganz im Element sein, vom Tollen im Wasser, von anderen Dingen, wo man so seinen Freuden, seinen Hobbys nachgeht. Da ist jemand ganz in seinem Element, wenn er Musik spielt, wenn er malt, wenn er liest oder dieses oder jenes tut. Manche sind auch ganz in ihrem Element vor dem Computer. Aber jetzt konkret als Menschen, ist Gott nicht irgendetwas, was dann noch dazukommt, sondern die Gemeinschaft, die Verbundenheit mit Gott, dieses Neugeborenwerden in der Taufe schenkt uns etwas, wo wir sagen müssen, ja, das stimmt, bei Gott bin ich eigentlich erst ganz in meinem Element. Dass Gott mich da wirklich mit seiner Gemeinschaft beschenken will. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn, haben wir so im letzten Mal am Ende betrachtet und angeschaut. Also Gott gehört wirklich zu meinem Leben oder besser, ich gehöre zu Gott und bin da ganz bei ihm in meinem Element. Das ist für uns natürlich erst ein Weg, denn so spüren wir nicht, so wollen wir vielleicht. Wir haben vielleicht die Sehnsucht danach, dass es mal so wird, aber im Alltag erleben wir uns ja doch, denke ich, ein ganzes Stück auch anders. Und damit sind wir eigentlich beim Thema von heute. Altes sterben lassen, damit neues Leben wachsen kann. Ich denke, jeder hat schon erlebt, dass es mal gut ist für einen Menschen, wenn man Veränderungen vornimmt. Mancher ändert vielleicht die Frisur, mancher tapeziert neu. Manchmal ist es auch einfach so, dass man sagt, ich brauche mal einige Tage Abstand, ein Tapetenwechsel, ein Urlaub. Manche Veränderungen im Alltag, die schaffen Abwechslung. Wenn einem der Kopf brummt, kann das schon ein Spaziergang sein. Aber meistens ist es ja so, dass diese Dinge nicht so einschneidend sind. Der Alltag hat uns bald wieder eingeholt, auch nach einem schönen Urlaub. Aber es gibt auch manchmal Einschnitte im Leben, die sind richtig radikal. Radikaler heißt ja, die gehen richtig an die Wurzel. Einschnitte, wo Menschen wirklich ihre alte Identität hinter sich lassen. Wo sie anfangen, ein neues Leben zu führen. Wo sie ihr Aussehen ändern, ihr Umfeld. Manchmal nehmen sie sogar einen neuen Namen an. Wir kennen das so aus dem Bereich, das ist jetzt ein negatives Beispiel, wo Menschen kriminell geworden sind. Und wenn sie dann ihre Strafe abgebüßt haben, dass sie dann, wenn sie allzu bekannt waren, wirklich eintauchen wollen in eine andere Umgebung. Manche auch, dass sie fliehen, auf der Flucht sind, etwa nach dem letzten Krieg. Neue Name, neue Kleidung, neues Aussehen, neue Umwelt, eine scheinbar neue Identität. Im Letzten kann man keine neue Identität annehmen, weil man nimmt ja sich selber mit. Aber man versucht es. Und in der Frühkirche war eigentlich auch das Christwerden wirklich eine neue Identität. Ein neuer Anfang. Wir sehen uns ja alle danach, dass wir etwas mal neu anfangen können, anfangen dürfen wieder. Aber der Entschluss, Christ zu werden, war wirklich in der Frühkirche ein ganz markanter Einschnitt. Ein Kurswechsel. Eine Weichenstellung, die nicht nur so ein bisschen mal statt 3 Zentimeter gehe ich 4 Zentimeter nach links war, sondern es ist wirklich ein radikaler Kurswechsel. Und das hat schon die Art, wie die Taufe gespendet wurde, sehr drastisch zum Ausdruck gebracht. Die Taufbewerber sagten ja bei der Taufe nicht nur Ja zu Jesus Christus, Ja zu Gott, sondern auch entschieden Nein zu vielem, was bisher ihr Leben bestimmt hat. Das heißt, wir sind ja gewohnt von der Taufe, ich wieder sage, da wurden eigentlich den Dingen ein Nein entgegengeschleudert, wovon bisher ihr Leben geprägt war, auch manchmal im Bann genommen war, ob das die Angst war, ob das der Geltungsdrang war. Und mit dem Ausstieg aus dem bisherigen Leben war es ihnen todernst. Für uns ist das ein Stück fast erschreckend, auf jeden Fall weit weg, aber die Erwachsenen, die da getauft wurden, und die allermeisten, die getauft wurden, waren eben Erwachsene, die haben ja vor der Taufe ihre Kleider abgelegt, ihren Schmuck abgelegt, tauchten unter und anschließend wieder auf. Und das Untertauchen hat eigentlich zum Ausdruck gebracht, da ist etwas, was ja absterben soll, was sozusagen ersäuft werden soll. Das Wasser hat ja auch eine tötende Kraft und Macht, wie man manchmal in Unwettern erlebt. Und das anschließende Auftauchen zu einem neuen Leben aus Gott. Und dann wurde ihnen ein neues Gewand angelegt, den Frauen von Frauen, den Männern von Männern. Und sie bekamen einen neuen Namen in der Taufe. Das war wirklich, der Name ist ja so etwas, das bin ich. Beim Namen werde ich persönlich gerufen. Da war wirklich mit der Taufe eine neue Identität begonnen. Paulus hat ja schon mal von sich selbst das so gesagt im Philipperbrief: Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Und wenn ich mir so selbst überlege, wie der Ritus der Taufe geschah, dann wird einem das, glaube ich, sehr markant deutlich, fast erschreckend für unsere heutigen Vorstellungen und Begriffe, dass da wirklich ein einschneidender Schnitt in das Leben hineinkam. Wir rechnen heute vor und nach Christi Geburt. Mancher sagt vielleicht vor und nach meiner Hochzeit, vor und nach diesem oder jenem Ereignis, hier vor oder nach meiner Taufe. Das war der Einschnitt, wo das eigentlich besiegelt wurde, was hinter mir lag und was jetzt vor mir liegt. Ich denke, dass diese Art der Taufgestaltung deutlich macht, nicht, das Wort Taufe, das kommt ja von nicht von Begießen oder benetzen, sondern das kommt von Tauchen, Eintauchen. Und das ist ein wirkliches Untertauchen gemeint. Das soll wirklich ganz untergetaucht werden. Nicht? Das Wasser ist ja nicht nur faszinierend, sondern kann ja auch den Tod bringen. Wir haben es eben schon angesprochen. Taufe ist eben auch deshalb nicht nur Leben, das ist es, sondern auch sterben. Das, was am Leben hindert, soll untergehen und absterben. Man könnte auch anders sagen, in der Taufe wird das entmachtet, was von Gott trennt. Ich glaube, das ist gut, sich zu überlegen, was heißt das für mich ganz konkret? Was ist da, was in mir entmachtet werden sollte? Wenn ich heute bewusst zur Taufe Ja sage und mir vorstelle, ich würde getauft werden wie damals in den ersten Jahrhunderten die Christen. Was soll in mir weggeschwemmt werden, untertauchen, absterben? Wenn Gott zu mir sagt und in der Taufe das besiegelt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, dann muss ja auch, damit das Wort wirklich bei mir ankommt, muss zuvor eigentlich das absterben, wo ich meine Identität und meine Kraft herhole und meine Bejahung. Geltungsdrang, Suche nach Anerkennung, das kann auf ganz unterschiedlichen Formen sein, ob es Geld ist, ob es Besitz ist, ob es Macht ist, ob es groß dastehen vor anderen ist. Das soll absterben, damit seine Bejahung wirklich in mir Platz hat, in mir Raum gewinnt, in mir leben kann und sich entfalten kann. Nicht? Also was am Leben hindert, soll untergehen und absterben. Er stirbt und wird mit Christus begraben. Das war eine Stelle, die für mich über viele Jahre schwer nachzuvollziehen ist, wo ich einfach nicht verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, wenn Paulus davon spricht, in der Taufe soll das begraben werden. Wir werden mit Christus begraben. Es soll in mir begraben werden, was mich am Leben mit Gott hindert. Damit das neue, damit das wahre Leben wirklich auftauchen und zur Entfaltung kommen kann. Ich denke, wenn man sich das bewusst macht, diesen Einschnitt, dieses Absterben von dem, was der Bejahung zu Gott im Wege steht, wo das gar nicht zu mir durchdringen kann, dann wird einem auch vielleicht deutlicher, warum in der Taufe oder vor der Taufe oder bei der Erneuerung des Taufbekenntnisses ganz bewusst wir ja nicht nur gerufen werden zu sagen, ich glaube, sondern zuvor gerufen werden, ich widersage. Ich widersage dem Bösen, man könnte auch sagen, ich widersage dem, was mich von Gott trennt. Das muss dem vorausgehen. Und manchmal war es in der alten Kirche so, dass die Taufbewerber ihren Entschluss, sich nicht mehr von diesen widergöttlichen Kräften und Mächten in Bann nehmen zu lassen, beherrschen zu lassen, noch mit einer ausdrucksstarken Körperbewegung verbunden hatten. Nicht? Sie drehten sich ganz bewusst weg vom Altar oder weg von dem Kreuz oder was so auf Gott hin deutete. Und oft auch hin zum Eingang der Kirche, also von da, wo man quasi aus dem, was von Gott getrennt war, da herauskam in die Kirche. Kirche war der Ort Gottes. Und hatten mit ihren Händen noch so eine abwehrende Bewegung gemacht. Ich widersage, ich will mich wirklich von dir trennen, so wie vielleicht jemand anderes sagt, du, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist ein sehr harter Satz, wenn der zwischen Menschen gesprochen wird. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Satz, wenn es darum geht, ich möchte mit dem, was mich von Gott trennt, nichts mehr zu tun haben. Das heißt nicht, dass mich das nicht mehr beschäftigt, dass mich das nicht mehr angreift. Aber innerlich fasse ich einen Entschluss. Einen Entschluss, dass da wirklich in mir ein Wendepunkt markiert wird. Und die Taufe ist ein Wendepunkt. Und ein radikaler, man könnte sagen, Machtwechsel, Herrschaftswechsel vollzogen wird. Denn das, was mir Lebenskraft gibt, das hat ja auch wahnsinnig Macht über mich. Wir kennen das von Menschen, die uns ganz wichtig sind. Diese Menschen haben immer auch Macht über uns. Macht im Sinne von, deren Ja-Wort ist uns ganz wichtig, da betteln wir manchmal fast drum, da laufe ich hinterher, da möchte ich eine gute Beziehung haben. Und da tue ich manches, manchmal tut man sich da auch gleichsam fast verbiegen, um dieses Ja-Wort zu bekommen. Gott, ich möchte eigentlich zu dir Ja sagen und möchte mich von dem lösen und trennen, man muss auch vielleicht sagen lösen und trennen lassen. Manchmal muss man fast bitten, du trenne mich davon. Wir kennen ja Abhängigkeiten, die einen kaputt machen können, damit ich wirklich ganz zu dir, Gott, Ja sagen kann. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns. Und darum ist es ja auch so, nicht, die Taufe kann ich eigentlich nur einmal empfangen, weil dieser Grundbezug, ich sage Ja zu dir und Nein zum Bösen und ich lasse mich darauf ein, das ist so eine Grundentscheidung, die ich immer wieder im Leben bekräftigen kann, ich würde auch sagen bekräftigen muss, die immer wieder erneuert werden muss, in dem, aber wo eigentlich wie bei einem Ja-Wort in der Ehe, kann ich derselben Person das eigentlich nur einmal sagen und wenn es fürs Leben ist, dann ist es eben etwas Einmaliges. Bei all der Not, die man da hat, aber diese Not haben wir ja auch mit dem Leben aus der Taufe. Also Taufe etwas Einmaliges, weil da wirklich ein neues Leben begonnen hat, was ich immer wieder verstärken muss, aber wo die Grundentscheidung in mir gefällt ist und Gott in mir wirklich diesen Raum zugesagt bekam, du kannst jetzt in mir da Raum einnehmen, dass sich dieses Leben entfaltet. Ich möchte Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach einladen, mal so für sich zu überlegen, ist das in mir dieser Entschluss, ich möchte Altes absterben lassen, damit neues Leben wachsen kann? Wo brauche ich da für mich Bestärkung, Bekräftigung, Entschiedenheit? Das klingt vielleicht sehr hart. Wir werden darauf im zweiten Teil noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht, bevor ich so überlege, warum ist das für mich so hart, vielleicht zunächst mal zu gucken, wo habe ich da Not mit? Wo habe ich Not, mich so eindeutig ja auszudrücken, zu bekennen, das klar und deutlich zu sagen, so wie das Wasser klar und eindeutig sein soll, nicht zwielichtig, nicht verschmutzt, sondern ja, ich möchte hier im Tiefsten ein klares Ja-Wort sprechen. Das kann man als Kind nicht. Ich denke, das spürt man. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man als Erwachsener dieses Ja-Wort spricht beziehungsweise bekräftigt, sich zu eigen macht, das, was da als Kind an einem vollzogen würde, heute in den Riten viel weniger ausdrucksstark als in den ersten Jahrhunderten, aber ich denke, was uns noch im Gedächtnis bleiben darf, was es eigentlich bedeutet. Beginn einer neuen Identität mit dir, Jesus Christus. Von Herzen Ja, das heißt aus der Tiefe des Herzens Ja. Und ich denke, was wir eben bedacht haben, das macht ja deutlich, welche Herausforderung eigentlich und welches Geschenk damit verbunden ist, ganz Ja sagen zu können, zu dürfen und das Herz da wirklich eindeutig ja einzunorden oder wie man es nennen will, also wirklich eindeutig zu sagen, Christus, du bist der Maßstab. Und so wie ein Norden heißt, hier ist ganz klar der Nordpol, der das anzieht, in diesem Falle vielleicht ein zu Osten, dieses aufgehende Sonne ist ja so ein altes Symbol für den kommenden Christus. Ich will mich ganz auf dich ausrichten. Ich glaube, diese Eindeutigkeit, die ist einfach mit der Taufe verbunden. Und da kann natürlich sofort die Not kommen, die wir da haben. Nicht in dem Maße, wie das Christentum gesellschaftlich anerkannte, wie es auch geförderte Staatsreligion wurde, wie im Römischen Reich und später war es ja im Germanischen und so weiter ganz genauso, wie dann mehr oder weniger jeder Christ war, automatisch Christ war, wie die Kindertaufe Normalfall wurde, dann verschwanden ja so langsam diese markanten Ausdrucksformen aus der liturgischen Praxis. Kinder wurden noch über Jahrhunderte durch Untertauchen getauft, aber es verschwand so dieses markante, ich glaube, ich wieder sage, eintauchen, wirklich untertauchen und wieder auftauchen, das Ablegen der Gewänder und das Anlegen des neuen Kleides, was wirklich deutlich macht, hier beginnt eine neue Identität. In dem Maße, wie mehr oder weniger alle getauft sind, kommt ja der Lebenseinschnitt nicht mehr so markant zum Ausdruck, weil man hat nicht mehr ein Vorher und ein Nachher, wo eine Grenze gezogen wird. Das gilt ja für alle. Nicht? Das ist schon eine Not, denke ich, die seit Jahrhunderten mit dem Christentum verbunden ist, dass es nicht mehr so eindeutig sichtbar ist. Da ist wirklich eine Entscheidung gefällt und da ist eine neue Identität mit verbunden. Das Wort Christ hat ja oft die Bedeutung heute, ich will ein guter Mensch sein. Und sich da mit der Taufe zu befassen, mit diesen ausdrucksstarken Symbolen der Vergangenheit zu befassen, kann schon helfen, auch so ein Stück erschrecken. Mensch, das Kind, das ist eigentlich damit verbunden. Interessant ist ja, wenn man guckt, dass genau in dieser Zeit, als das Christentum Schritt für Schritt prägende Staatsreligion wurde, als es begann, Nachteile zu haben, wenn man sich nicht taufen ließ und wenn man nicht das Glaubensbekenntnis ablegte, das hatte ja damals gesellschaftliche Ächtung zum Teil zur Folge, ist wie ein Ausländer zu behandeln oder ein Fremder, heißt es in einer staatlichen Verordnung aus dem 6. Jahrhundert, für die, die nicht getauft sind und nicht das Glaubensbekenntnis ablegten, dass genau in dieser Zeit die Orden begannen zu entstehen. Und wenn man jetzt mal schaut, da gibt es das Ordensgewand, nicht, bei Benedikt, vorher bei den Wüstenvätern, da gibt es den neuen Namen, da gibt es ein Vorher und ein Nachher von der Profess, von dem Ordensgelübde her. Das sind schon interessante Parallelen. Und die Profess ist ja eigentlich sowas wie eine zweite Taufe. Und es gibt einige Texte aus der geistlichen Literatur, die so sinngemäß sagen, weil im normalen Christentum das nicht mehr so entschieden ist, wollen wir in den Ordensgemeinschaften das leben. Aber ich glaube, das ist eine Einseitigkeit, denn die Grundentschiedenheit ist nicht an Ordensleben oder auch nicht an Ehelosigkeit gebunden, sondern die gehört eigentlich zu unser aller Leben. Das denke ich, wird heute vielleicht wieder ein Stück neuer bewusst. Ja, natürlich kann mancher auch, wenn er das hört, sich denken, sich fragen, ist das nicht etwas schwarz-weiß, wie das dargestellt wird? Ist das nicht etwas einseitig? Ist das vielleicht elitär, wie das, was ich jetzt ja von Ordensgemeinschaften so genannt habe? Ist es denn wirklich so, hier der gute Christ und dort die böse Welt, von der man sich abwendet? Das ist eine berechtigte Frage. Und wenn wir davon so sprechen, wir haben es und die anderen haben es nicht, dann denke ich, wird es schnell arrogant oder elitär. Aber ich glaube, man muss sich auch umgekehrt fragen, ob die Taufe in unserer immer säkularer werdenden Umgebung nicht wieder heute auch stärker als Bekenntnis und Zäsur gesehen werden müsste. Das heißt, als etwas, wo ich sage, dazu bin ich bereit. Und wie man vielleicht eine Tauferneuerung etwa in der Osternacht so gestaltet, dass deutlich wird, da bin ich persönlich gerufen und gefordert. Ich habe schon manchmal mit Gruppen die Osternacht so gefeiert, wo man ganz bewusst vor das Kreuz einzeln hintrat. Dort war das Wasser und das Taufwasser und sagte, ja, ich glaube, ich lasse mich darauf ein und sich dann vielleicht mit dem Weihwasser bekreuzigte, damit es irgendwo deutlich wird, das ist mein persönlicher Entschluss, mein persönliches Anliegen, da stehe ich zu, da will ich mich drauf einlassen. Ich denke, das wird für die Zukunft wichtig sein, dass es so markant wir uns immer wieder das bewusst machen, da geht wirklich, es geht um eine Entscheidung über die Richtung meines Lebensweges. Und das kann manchmal auch eine einschneidende Kurskorrektur damit verbunden sein. So wie heute das auch eine Kurskorrektur ist, wenn jemand heute sagt, ich will Priester werden oder will eine geistliche Gemeinschaft gehen oder sonst wie. Das ist ja schon manchmal mit Kopfschütteln in der Umgebung, mit sonstigen Dingen verbunden. Oder wenn heute jemand sagt als Erwachsener, ich möchte getauft werden. Gerade bei den heutigen Diskussionen um Kirche, und da steht man ja nicht bestens da, aber unabhängig davon, das ist etwas, wo man spürt, das ist ein einschneidender Stand, eine einschneidende Standortbestimmung. Und ich denke, das fordert heraus, persönlich zur Klärung, wo stehe ich eigentlich? Wie geht es mir damit? Habe ich meinen Standort bestimmt? Und es kommt auch die Frage, wenn man so denkt, ist das schwarz-weiß gemalt, ist das elitär? Ich glaube, es ist manchmal gut, sich zu fragen, wes Geistes Kind bin ich? Was für ein Geist ist bei mir innerlich vorherrschend? Ich denke, jeder von uns kämpft, ist am Kämpfen. Ich bin ja nicht frei vom Egoismus. Im Gegenteil, das wird einem vielleicht erst deutlich bewusst, in dem Maße, wie man sich dem Guten zuwenden will. Aber zu gucken, welcher Geist beherrscht mich? Von welchem Geist bin ich angefochten? Für mich ist es manchmal eine Hilfe, wenn ich so in Rage komme, zu überlegen, was ging da in mir vor sich? In dem Augenblick überlegt man sich das ja nicht, aber nachher vielleicht. Was treibt mich da? Ist es ein Stück Verzweiflung? Ist es ein Stück Angst? Ist es ein Stück, ich will meinen Willen durchsetzen und ich weiß, was richtig ist? Oder was sonst auch? Was für ein Geist beherrscht mich? Und in manchen Situationen merkt man ja nur ziemlich eindrücklich, welcher Geist uns im Alltagssituation beherrscht, ohne dass man es merkt. Da kann die Angst sein, zu kurz zu kommen. Oder die Sorge, so die eigenen Erwartungen oder fremde Erwartungen nicht erfüllen zu können. Ich genüge nicht. Da kann der Schmerz sein über erlittenes Leid oder Unrecht. Kann auch der Scham sein über eigenes Versagen. Er kann einen auch gefangen nehmen. Und all das kann sich eigentlich über uns auftürmen wie so Wellen, die einen fast erschlagen. Und das kann unser Leben wirklich beherrschen. Wo man innerlich spürt, da bin ich nicht frei. Da bin ich so wie im Schwitzkasten. Und dann regt sich ja oft der Drang, das eigene Leben möglichst mit voller Kraft selbst in den Griff zu behalten oder zu bekommen. Ich denke, oder habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade dann, wenn einem es ein Anliegen ist, sich auf Gott hin auszurichten, so ein Stück Entschiedenheit zu leben, dass sich dann das andere viel deutlicher meldet. Ich vergleiche das immer gerne so mit dem Fensterputzen. Ich bin da kein großer Meister drin und in meiner Noviziatzeit durfte ich das tun und musste. Und wir hatten so ein riesen Treppenhaus mit ganz großen Fenstern und ich kannte Fensterputzen nur vom Zugucken bei meiner Mutter und war dann eigentlich ganz glücklich, dass ich das einigermaßen hingebracht hatte, da die Fenster zu putzen, und ging da vorbei und dachte, gut. Aber am Nachmittag kam die Sonne und dann sah ich, wie es eigentlich aussah. Das heißt, im Licht der Sonne merkte ich erst, das ist alles gar nicht so klar und glatt. Ich glaube, dass man auch im Licht Gottes, wenn man sich Gott zuwendet, manchmal erschrickt man über sich, was ist da alles in mir? Das war doch früher nicht da, das habe ich früher nicht gesehen. Aber es hat mich auch im Griff oder im Besitz gehabt, hat mich beherrscht, nur es war mir noch nicht bewusst. Und da zu sagen, ich widersage dem, ich möchte mich davon nicht beherrschen lassen, ich möchte, dass das Vertrauen zu dir Raum einnimmt, gehört, glaube ich, ganz wichtig dazu, wie auch eben diese Erkenntnis, oh, was geht da in mir vor sich, oh, was sind da noch für Striemen am Fenster, die im Licht der Sonne erst richtig sichtbar sind. Das ist ja die Urversuchung, dass wir meinen, wir kriegen das selbst hin. Wir kriegen es selbst in den Griff oder haben es selbst in der Hand. Und das macht ja nicht nur mürbe, sondern es macht auch, ist auch ein richtiger Widerspruch. Also nicht nur so etwas, es ist nicht so ganz in Ordnung, es ist wirklich ein Widerspruch zu dem Vertrauen, dass ich Jesu Zusage vertrauen kann, dass Gottes Liebe ohne Wenn und Aber uns bejaht und trägt. Davon bin ich selbst auch ganz, ganz weit entfernt. In bestimmten Situationen ist das überhaupt nicht präsent. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich selbst das bewusst zu machen, nicht die Gemeinschaft, die uns in der Taufe geschenkt wurde mit Christus, bedeutet ja, ich möchte, dass diese Fesseln mich nicht mehr binden. Die Ohnmacht, Schuld, alte Wunden, dass mich das nicht mehr fesselt, nicht mehr niederdrückt, sondern ich möchte da wirklich befreit werden. Und manchmal muss ich Gott auch ganz konkret bitten, mach mich da frei, damit ich mich wirklich dir zuwenden kann. Ich glaube, das ist auch mit der Erneuerung des Taufbekenntnisses verbunden. Mach mich da frei, damit ich mich dir zuwenden kann. Ich denke, diese Gefährdungen, die werden uns nach wie vor in Bedrängnis bringen. Aber sie müssen uns nicht mehr beherrschen. Anselm Grün hat das mal sehr schön in einem kleinen Büchlein über die Taufe so formuliert: Wir begraben unsere alte Identität, die nur darauf aus war, möglichst viel Geld und Macht und Ansehen zu erwerben, die nur um sich kreiste und in sich verstrickt war. Wir begraben auch unsere Vergangenheit, die uns bisher bestimmt hat. Wir definieren uns nicht mehr von Erfolg und Leistung, von Anerkennung und Zuwendung, sondern von Gott her. Ich will es nochmal wiederholen, was für mich ein sehr treffender Satz ist. Nicht? Ich begrabe oder wir begraben unsere alte Identität, das, was bisher mein Ich bestimmt hat, die nur darauf aus war, möglichst viel Geld und Macht und Ansehen zu erwerben, die nur um sich selbst kreiste und in sich verstrickt war. Wir begraben auch unsere Vergangenheit, die uns bisher bestimmt hat, mit der ich vielleicht nicht fertig war, die kann ich ja nicht einfach abschütteln. Wir definieren uns nicht mehr von Erfolg und Leistung, von Anerkennung und Zuwendung, sondern von Gott her. Das ist ja eigentlich ein wahnsinniges Geschenk. Wir sind ja in so viele Dinge verstrickt, von unserer Geschichte her, von Prägungen aus der Familie. Und das sind ja Prägungen, die meine Eltern vielleicht von ihren Eltern mitbekommen haben. Und dass ich sagen kann, halt, ich habe grundsätzlich die Chance, ja, dass sich der Himmel da öffnet und dass ich sagen kann, hier, von dir her habe ich meine tiefste Identität. Dass ich zumindest so ein Stück weit anfange zu merken, das kann befreiend sein, das ist befreiend, wenn ich mich dir zuwende und aus deiner Zusage, aus deiner Bejahung lebe und mich nicht da von anderem so abhängig mache. Ich glaube, wir spüren das und merken, wie es in uns ist und merken umgekehrt, dass es nicht so leicht ist, aber das ist nicht das Dramatische. Das Dramatische ist, dass ich innerlich eine Grundentscheidung fälle, dass ich grundsätzlich sage, ja, ich will und ich möchte auch, dass du, Gott, mich befreist von dem, was diesem Wollen noch entgegentritt, aber ich will grundsätzlich, so wie eben der Täufling sich früher wegdrehte von der einen Seite und hindrehte zu der anderen Seite, ganz bewusst mit dir. Es gibt ja so manche biblischen Aussagen, die schon etwas schroff sind, entweder oder. Im Evangelium vom kommenden Sonntag heißt es, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr umkommen. Und an solchem Entweder-Oder, da kann man sich leicht stoßen. Aber im Licht von Tod und Auferstehung, glaube ich, im Licht des Ja's und des Neins, was mit der Taufe verbunden ist, da können diese Aussagen viel verständlicher werden. In ihrer Zuspitzung erinnern Sie jeweils neu uns daran, dass es keinen Kompromiss gibt. Ich wieder sage, ich glaube. Wir erleben, erfahren in uns eine Grauzone. Aber in meinem grundsätzlichen Wollen, solange ich im Graubereich bin, habe ich eigentlich noch nicht den Schritt getan zu sagen, grundsätzlich will ich dir trauen, will ich glauben, mich dir anvertrauen. Und da kann es keinen Kompromiss geben, so, naja, 60% so, 40% so. Wir erleben den Graubereich in unserem Herzen, aber nicht, also wir können ihn aber nicht in unserem Wollen Raum geben lassen, denn sonst sind wir da eigentlich gefangen, gefangen in dem, wo wir sozusagen im Trüben fischen. Das heißt, es ist immer eine Anfrage an uns, ob wir selbst von Herzen sagen können, Gott, ich habe mich entschieden. Ich will mich dir ganz anvertrauen. Und ich denke, in dem Maße, wenn man sich das bewusst macht, da wird es deutlich, diese Entscheidung kann ich eigentlich erst fällen, wenn ich überhaupt wirklich entscheidungsfähig bin. Und darum ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass uns die Kirche einlädt, dass nicht nur Kinder vielleicht bei der Erstkommunion oder bei der Firmung, die oft ja auch noch im Kindes- oder Jugendalter gespendet wird, sondern dass sie uns einlädt, dort, wo wir erwachsen sind, wo wir wirklich Lebensentscheidungen fällen, wo wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, wo wir ein Stück unsere Identität mitprägen. Wie möchte ich künftig da sein? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Aus welchem Geist will ich leben? Wenn wir da eine entschiedene Weichenstellung vornehmen und sagen, ja, das will ich, so soll es sein. Das erspart nicht Kämpfe. Es gibt dunkle Kräfte da in uns. Jesus selbst hat am Ölberg mächtig zu kämpfen gehabt. Aber die Einladung ist da. Du, ich möchte mich da ganz bewusst mit dir für dich entscheiden. Ich brauche es nicht aus meiner eigenen Kraft. Da ist er vorausgegangen. Aber ich möchte mich mit dir und für dich entscheiden. Und darum ist, glaube ich, ganz wichtig und ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn wir kirchlich da mehr Hilfen geben würden, sich darauf auch vorzubereiten, auch wenn das herausfordernd ist, so wie das, was ich heute hier vortrage. Das fordert mich ja selbst heraus. Es ist ja nicht so, dass ich da drüber stehe. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir da Hilfen bekommen, dass wir in dieser Richtung wirklich eine Entscheidung fällen. Das ist für mich so wie die Bäume, die müssen verwurzelt sein. Im letzten Wochenende gab es ja einen heftigen Sturm in manchen Teilen unseres Landes, wo manche Bäume entwurzelt worden sind. Ich brauche tiefe Wurzeln und tiefe Wurzeln haben ganz fest auch damit zu tun, bin ich wirklich da entschieden und nicht nur so, naja, so ein bisschen oder ich guck mal oder ich schau mal. Und da kann die Tauferneuerung oder die Bekräftigung des Taufbekenntnisses, der Taufentscheidung in der Osternacht uns helfen. Und erneuert wird ja eigentlich dort die Quelle nämlich, aus der die Wurzeln gespeist werden. Die Gemeinschaft mit Gott, ich will mich dir da wieder ganz zuwenden. Also wenn vor Ostern die Fenster geputzt werden und dann hoffentlich besser, als ich es im Noviziat getan habe, dann kann das eigentlich auch so ein Bild sein. Und an Ostern möchte ich auch wirklich ganz bewusst so die Fenster meines Herzens, die Tiefen meines Herzens reinigen und ein entschiedenes Ja sprechen. Und zu diesem entschiedenen Ja gehört zugleich ein nicht minder entschiedenes Nein zu dem, was mir da entgegensteht.
Von Herzen ja, den Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht, den haben wir jetzt auch heute fortgesetzt in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Immer diese Reihe gestaltet Pater Hubert Lenz aus Fallenda. Vielen Dank, Pater Lenz, für Ihren heutigen Vortrag. Wir hörten von Ihnen den dritten Teil Ihrer Betrachtungen auf diesem Glaubensweg zur Tauferneuerung. Sie haben davon gesprochen, dass diese Dinge, zu denen wir Nein sagen, dass das Dinge sind in unserem Leben, die uns fesseln, die uns wirklich in der Gewalt haben, die ja uns beherrschen können. Und wenn jetzt viele Menschen so von außerhalb den Christen zuschauen, gerade jetzt auch in der Fastenzeit, und denken sich, oh, die unterwerfen sich jetzt ganz besonderen geistlichen Trainingsroutinen, weil Gott da irgendetwas von ihnen verlangt und sie da besonders entsagend sehen will, auch eben auf dem Weg zur Erneuerung, zur Auffrischung des Taufbekenntnisses, muss man ja eigentlich, wenn man ihnen jetzt dazugehört hat, sagen, dass das eigentlich so eine große Befreiungsaktion fast ist, die Gott da mit uns vorhat. Und zwar nicht aus einem moralischen Grund, sondern weil er wirklich sagt, dein Leben, wenn du dich entscheidest, dann musst du überhaupt erstmal so richtig fähig werden für diese Entscheidung. Und das braucht eben Freiheit. Das ist die Grundfähigkeit für eine Entscheidung. Also es ist eine, Gott sagt das sozusagen, oder er begegnet uns in diesem Sinne, dass wir tatsächlich überhaupt erst in der Lage sind, wirklich von ganzem Herzen Ja zu sagen.
Ja, das haben Sie sehr treffend zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, dass wir das Christentum oft in Gefahr sind, viel zu moralisch oder aszetisch zu betrachten. Das darf ich nicht. Im tiefsten geht es darum, dass ich wirklich frei werde. Das ist ja die ganze Chance und die Not, dass Gott möchte, dass ich in Liebe, darum heißt es von Herzen Ja, also nicht, weil die Oma sagt, du musst jetzt Ja sagen, oder weil das irgendwo in der Bibel steht, sondern ich möchte es von Herzen, weil du mir wichtig geworden bist, Gott, und dass diese innere Entschlusskraft gestärkt wird. Und dazu ist es einfach im Leben immer wieder nötig, auf manches zu verzichten, sonst werde ich wirklich unfrei und lass mich hin und her treiben von allem, was so an Wellen durch das Leben geht, was andere mir geben oder was in mir selbst da ist. Da kennt ja jeder alles Mögliche. Ne? Wenn ich mich entscheide, beten zu wollen oder die Heilige Schrift zu lesen, dann fällt mir alles Mögliche ein, was jetzt wichtig ist und was ich noch tun müsste. Da braucht man gar kein Notizbuch. Man braucht eigentlich nur den Entschluss zu beten. Dann kommt einem, was noch dran ist, weil es mich irgendwo innerlich bindet und mich fesselt manchmal. Man liest ein fesselndes Buch, sagt man. Ich meine jetzt nicht, das Buch ist böse, sondern es können Dinge wirklich meinen Willen fesseln, dass ich jetzt nicht fähig bin, frei bin zu sagen, Gott, ich möchte wirklich dir trauen und mich dir anvertrauen. Das ist ein Ringen, dessen wir uns oft nicht bewusst sind, aber ein Ringen, was nicht ein griesgrämiges Gesicht hinterlassen muss, sondern wo man irgendwo zu dem Punkt kommt, wo man sagt, in Freiheit von Herzen, ja, und zwar gerne.
Und es hat immer diesen Aspekt, dass eben an dieser Sache zwei Seiten beteiligt sind, immer für uns Christen, nämlich auf der einen Seite das ganze Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der wirkt, und trotzdem muss ich das zulassen. Also irgendwie so eine Grundspannung bleibt immer bestehen, die keine Anspannung ist, aber so ein Grundton.
In einer gewissen Spannung leben wir, weil wir, früher hat man gesagt, nicht die streitende Kirche, Kirche auf Erden. Wir stehen in einer gewissen Auseinandersetzung. Bin ich selbstverständlich entschieden? Und ich merke, wenn ich ja ehrlich bin, in mir selbst auch andere Kräfte, und die können einen manchmal ganz schön in Beschlag nehmen oder ganz schön zu etwas drängen. Ich muss damit rechnen, bei mir, bei anderen, dass diese negativen Kräfte ganz schön stark sein können. Und da sollten wir uns nicht wundern, gerade wenn ich mich Gott zuwende, deshalb vorhin dieser Vergleich mit dem Fensterputzen, dass da auch ganz anderes sichtbar wird, was mich von Gott abhält. Ne? Was mich abhält, wenn ich beten will, ach halt, du musst das noch erledigen und jenes noch erledigen und das könntest du noch tun und das wäre ganz wichtig und das wolltest du schon immer. Da sind wir wirklich Meister drin, auch Meisterinnen.
Frau Schuster hat uns angerufen. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Guten Abend, Herr Pater.
Schönen guten Abend, Frau Schuster.
Ich hätte eine Frage, und zwar, Sie hatten gesagt, der alte Mensch ist begraben bei der Taufe und auch die Vergangenheit. Jetzt ist es ja nun so, dass die Vergangenheit uns doch oft einholt mit den Verletzungen und Wunden. Könnten Sie das nochmal sagen im Hinblick auf die Taufe? Ich höre dann am Radio dazu.
Ja, ich glaube, man muss da eine wichtige Unterscheidung treffen. Und zwar auf der Ebene der Grundentscheidung ist das Alte begraben. Auf der Ebene der Nachwirkungen ist es nicht begraben. In den Nachwirkungen ist es ja weiter in uns präsent, aber die Aufgabe im Leben ist eigentlich, dass es uns immer weniger beherrscht. Aber da kann ich nicht sagen, mit der Taufe ist das jetzt weg, was vielleicht früher mal sehr mein Leben bestimmt hat. Aber grundsätzlich ist das begraben. Ich will das mal einem anderen Beispiel deutlich machen. Wenn mir zugesprochen wird, deine Sünden sind dir vergeben, dann sind sie mir vergeben. Aber es kann noch ein Prozess sein, bis ich mir verzeihe, dass es gar nicht so ganz leicht ist, diese Vergebung anzunehmen. Da ist der Scham, da möchte ich es irgendwo selbst in Ordnung bringen und die Selbstvorwürfe, warum habe ich das getan? Das kann manchmal lange brauchen, bis ich sage, ja, ich glaube, dass du wirklich mich bejahst und dass ich mich da nicht verstecken braucht, wie die Menschen im Paradies nach dem Sündenfall. Und das Zweite ist, es gibt Folgen manchmal. Es gibt ja manchmal Folgen, wo etwa Beziehungen zu Menschen durch etwas, was ich getan habe, gestört sind. Die sind nicht einfach weg. Die spüre ich in mir. Die spüre ich vielleicht in der Beziehung zu dem anderen Menschen. Das, was in der Taufe geschieht, ist der Anfang eines Weges. Wir kommen darauf bei der nächsten Sendung zu sprechen, dass es wirklich ein Prozess ist, der jetzt hier bei der Taufe, ja, da kommt ein Stein ins Rollen, der Anfang eines Weges, aber nicht, da bin ich fertig, da bin ich am Ziel. Und ich glaube, die Taufe setzt einen Anfang, gibt gleichsam so einen guten Samen in mich hinein, aber dieser Samen muss sich in mir noch entfalten, das muss Frucht bringen und das braucht seine Zeit. Und ich denke, dieses Moment, das braucht seine Zeit und das ist ein Weg, das ist, glaube ich, ganz wichtig zum Leben, aber wie gesagt, das ist auch dann Gegenstand der nächsten Sendung. Gerade dieses, da sind wir auf dem Weg.
Danke, Frau Schuster, für Ihre Frage. Ja, es gibt dann auch ein bisschen so in der therapeutischen Zusammenhängen gibt es oft so den Satz, es ist eigentlich etwas geheilt, nicht oder wenn es so weg ist, sondern wenn man da hinsehen kann, wenn man das anschauen kann und wenn das wirklich ganz real sein kann, ohne dass es einen noch beherrscht, kann man sagen, dass vielleicht auch deswegen diese Größe auch der Taufe eben einen ganz besonderen Anfang des Glaubenslebens darstellt, weil eben gerade um ein wirklich echtes Fundament zu legen und nicht zu sagen, also ich warte jetzt mit der Taufe wirklich, bis ich hier so ganz fertig bin und für immer mit allen Sachen erledigt bin, sondern dass eben wirklich hier so ein echtes Fundament auch von Gott herkommt, das wir selbst nicht legen könnten.
Ich glaube, dass dieses Bild mit dem Fundament finde ich sehr gut. Das Fundament ist unter der Erde, das ist wie so eine Entscheidung in der Tiefe meines Herzens. Das ist nicht sofort an der Oberfläche, das bestimmt nicht sofort mein gesamtes Denken und Handeln, aber es ist etwas, was mich trägt. Wenn ich sagen würde, ich muss erst fertig sein, bevor ich mich taufen lasse, dann wird es schnell zu meiner eigenen Leistung. Und die neue Geburt, das neue Leben, was Gott mir schenkt, das kann ich nicht leisten, dafür kann ich mich nur öffnen. Also ich brauche zuerst diese Zusage von Gott, dass er Ja zu mir sagt und ich mich darauf einlasse. Und das ist das Fundament, auf dem ich stehe und dann auch ganz konkret Nein sage und da einen Weg gehe. Aber das andere wäre sonst so, als sei das eine ethische oder aszetische Leistung, die Gott quasi mit der Taufe dann belohnt. Nein, das ist wirklich ein Geschenk, wenn ich mich darauf entschieden habe, wenn es jetzt als Erwachsener ist oder eben, wenn ich als Kind getauft wurde, ich möchte mich auf diesen Weg einlassen und da kann ich sagen, das ist so die Weichenstellung oder ich kann sagen, das ist das Fundament, das ist der Atem, aus dem ich lebe, aber es ist ein Weg oder das Fundament, auf dem ich dann das weitere Haus meines Lebens aufbaue. Und das ist ein lebenslanges Aufbauen.
was ja auch unser ganzes Leben von Gott her auch nochmal zeigt, wie ernst das auch genommen wird, dass das eben nicht irgendwie eine Nebensache ist, sondern dass wirklich das ganze Leben eine wirklich ganz zentrale Bedeutung ist, mit all seinen, ja, mit dem, was einem eben auf dem Lebensweg widerfährt.
Ja, da kann ich nur bestätigen. Mhm. Das ist ja manchmal so die Begegnung im Alltag, dass was gut oder was nicht gut ist, wenn man das mal so anfängt, als ein Begegnung, als ein Gespräch mit Gott zu betrachten, wo er mir jetzt vielleicht bestärken möchte, damit ich den Mut habe, mich zu entscheiden, oder aber mir auch deutlich macht, du mein nicht, dass du schon am Ziel bist. Wenn mir ein paar Mal hintereinander dasselbe widerfährt, dann ist es ja auch ein Zeichen, du guck mal, also negativ widerfährt, mhm, oder ich da immer wieder in die gleichen Wunden hineintappe. Du merkst, du da brauchst du noch eine Zeit des Reifens und des sich läutern Lassens und so weiter.
Sie haben in Ihren Ausführungen auch sehr intensiv geschildert, wie die alten überlieferten Riten, auch die es gab, auch über lange Zeit in der Taufe, auch mit dem Abwinken zum Beispiel beim, oder richtig diese Abwehrbewegung der Hand, wenn man tatsächlich dieses Widersagen spricht. Kann man vielleicht, wenn wir jetzt auch mit Ihnen diesen Glaubensweg gehen, auch nochmal diese Zeit nutzen, tatsächlich auch gerade die, ja, solchen körperlichen Ausdruck, den wir ja auch zum Beispiel in liturgischen Haltungen oder so etwas haben, dann nochmal sich ganz genau darüber auch mal Gedanken zu machen, was bedeutet das jetzt, wenn ich diese oder jene Haltung einnehme, dass das eben wirklich auch mit unserem ganzen Körper ja auch immer zu tun hat. Also dass das nicht bloße Metaphern sind oder bloße automatische Abläufe, die wir jetzt machen, weil es alle machen, sondern dass da überall auch ein bisschen Sinn dahinter steckt. Wenn wir zum Beispiel sitzen, dass das so die Haltung des Hörens ist.
Ja, oder dass das ganz bewusste Aufstehen, nicht? Mhm. Das Aufstehen etwa zum Evangelium. Du sprichst mich jetzt an und du kommst jetzt mit deinem Wort und das lässt mich nicht mehr sitzen, da bin ich gerufen, mich aufzurichten. Und umgekehrt ist ja auch die Zusage, du kannst da aufgerichtet stehen. Das richtet dich auf, das hält dich aufrecht, das gibt dir einen festen Boden unter den Füßen, das Wort Jesu, diese Zusage Jesu, sein Ja-Wort letztlich. Ich glaube schon, dass solche Zeichen hilfreich sind und ich glaube auch, dass es manchmal gut ist, sich bewusst wegen mir aus dem Zimmer vor ein Kreuz zu stellen oder mal laut zu sprechen, du, ich glaube dir. Also ich empfehle das manchmal einfach, wenn man so für sich alleine ist, mal ganz bewusst das laut auszusprechen. Wenn das beim ersten Mal nicht klappt, dann sieht man, dass es gut und hilfreich ist, das ein paar Mal zu versuchen, weil es da realer wird. Da wird mir realer, dass er gegenüber ist und dass ich wirklich gerufen bin, mit ihm in eine Beziehung einzutreten oder bewusster in eine Beziehung oder tiefer persönlich in eine Beziehung einzutreten. Und ich denke, da können solche persönlichen, leibhaften Gesten helfen. Oder wenn man nimmt, das sich hinlegen, wie es etwa in der Ordensgemeinschaft üblich ist, bei der Profess oder vor der Priesterweihe oder vor der Diakonenweihe, wo er wirklich ausdrückt, du Gott, ich will mich dir da ganz anvertrauen. Ich bin wirklich in deiner Hand und nicht ich komme jetzt oder ich bin der Große, sondern ich bin da in deiner Hand. Ich glaube, dass wir neu lernen müssen, da mit unserem Körper auch etwas zum Ausdruck zu bringen, und dort, wo es mit dem Körper geschieht, geht das ja für uns und für andere, die zuschauen, einfach tiefer.
Mhm. Danke, Pater Lenz, für heute. Wir freuen uns auf die nächste Woche, die nächste Sendung in dieser Reihe, in Ihrem Glaubensweg, der uns zur Tauferneuerung in der Osternacht führt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass auch Sie mit dabei waren. Diesen Vortrag gibt es wie immer in unserem Podcast-Angebot. Auch auf einer CD können Sie sich den bestellen. Und wenn Sie auf die Website www.weg-fallendar.de, Fallendar mit V und Doppel-L, weg-fallendar.de schauen, da finden Sie eine ganze Menge Angebote und unter anderem auch eines ein PDF-Dokument können Sie sich dann auf Ihren Computer herunterladen, wo dieser Vortrag und die beiden anderen vorangegangenen auch in einer Kurzfassung für Sie dann nochmal nachzulesen sind. Wenn Sie möchten, Sonntag früh, 9.15 Uhr Bibel-TV, da können Sie Pater Lenz auch sehen mit seinem Kurs dort, das Feuer neu entfachen. Und vielleicht kennen Sie ja Pater Lenz noch von dem Kurs unterwegs nach Emmaus. Da gibt es mittlerweile Materialien. Alles das können Sie auf der besagten Homepage weg-fallender.de genau sehen und nochmal nachvollziehen. Nochmals vielen Dank, Pater Lenz, und zum Abschluss würden wir Sie bitten, mit uns zu beten, für uns ein Segensgebet zu sprechen.
Gott, du bist da. Du sprichst mich an und du rufst mich, dass ich auf das Ja-Wort, was du zu mir sprichst, dass ich darauf eine Antwort gebe. Dass ich deinem Ja-Wort traue, dass es mich wirklich durchdringen und erfüllen darf, dass mich wirklich innerlich befreit und immer mehr mit Leben füllt, und dass ich mich von dem löse, wirklich innerlich trenne, wo ich unfrei bin, wo ich mich eigentlich verschließe gegenüber deiner Zusage, deiner Zuwendung zu mir. Schenk du mir die Kraft dieser Entschiedenheit, die gerade in den Taufriten der frühen Kirche zum Ausdruck gekommen sind, die wir auch heute haben. Ich widersage dem, was mich in falscher Weise gefangen nimmt und fesselt und bindet und in Bann nimmt. Ich widersage dem, damit ich frei werde, von Herzen Ja zu dir zu sagen. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest, dass du segnest die Tiefen unseres Herzens, dass sie frei werden, dein Ja-Wort mit unserem Ja-Wort zu beantworten. Und dazu segne uns und vor allem dort, wo wir kämpfen, wo wir innerlich ringen, segne die Menschen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.